SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Das CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit will ja von Saarbrücken nach St. Ingbert umziehen. Darüber haben wir schon mehrfach berichtet. Der Stadtrat hat dafür Ende September grünes Licht gegeben, damit auf dem sogenannten Neumann-Gelände gebaut werden kann. Aber dagegen regt sich Widerstand, und zwar von Anwohnern. Streitpunkt ist eine Straße. SR3-Reporter Peter Sauer hat mit der gegründeten Bürgerinitiative über ihre Sorgen gesprochen.
Riesige Erdhaufen, tiefe Löcher und ein großer Bagger. Von der Industriefläche, die hier bis vor ein paar Wochen war, ist nicht mehr viel zu sehen. Der Eigentümer, die Baufirma Peter Groß, hat das Grundstück soweit für den geplanten CISPA-Neubau vorbereitet. Bis zu 1000 Menschen sollen hier für die Bundesforschungseinrichtung CISPA mal arbeiten. Und die müssen ja irgendwie in die Büros kommen. Die aktuellen Pläne der Stadt dafür sorgen bei den Anwohnern für Widerstand, erläutert Lutz Haug von der Bürgerinitiative aus dem Lautzental.
Wir sind überhaupt nicht gegen die Ansiedlung auf diesem Gelände hier. Nur wir sind gegen die Straße, weil wir finden, dass die relativ undurchdacht und auch nicht funktionell sein wird.
Laut vorliegendem Gutachten gibt es zwei konkrete Möglichkeiten der Verkehrsanbindung. Zum einen könnte eine einspurige Bahnunterführung verbreitert werden. Hierzu müsste allerdings die Deutsche Bahn involviert werden. Das könnte lange dauern. Die Stadt möchte aber schnellstmöglich alle Umsetzungsvarianten abklopfen. Deshalb wird zurzeit ein Straßenneubau präferiert und konkret geprüft.
Der Plan bedeutet, dass hier eine neue Straße entstehen soll, um hier das ganze Wohngebiet inklusive Saarbrücker Straße zu entlasten. Verkehrstechnisch. Und die Straße ist für uns eigentlich keine Option, weil unser Wald, der direkt hinter unserem Wohngebiet vorbeiführt, wäre dann komplett abgeholzt.
Sagt die Anwohnerin Katja Wachsmüller. Die Bürgerinitiative vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 120 Haushalten aus dem Bereich Lautzental, der unmittelbar an das neue CISPA-Gelände anschließt. Die Stadt hatte die Bürger auf zwei Veranstaltungen über die Ansiedlungs- und Verkehrspläne informiert, erläutert Florian Jung, der Pressesprecher der Stadt St. Ingbert.
Es gibt dort unterschiedliche Bürgerinteressen. Zum einen die Bürger im Bereich Schnapphahnerdell-Lautzental. Die möchten natürlich keine Verbindungsstraße. Die möchten nicht, dass Bäume gerodet werden. Aber es gibt auch gegensätzlich dann die Bürger aus dem Schmelzerwald, die sagen, wir wollen keinen Verkehr durch das Wohngebiet haben.
Durch ein Waldstück, das zwischen Bahnstrecke und den Häusern in Lautzental liegt, könnte die Umgehungsstraße gebaut werden. Dadurch würde laut Gutachten der Verkehr besser fließen. Dafür müssten jedoch einige Bäume weichen. Aus ökologischer Sicht für die BI ein No-Go. Der Wald sei Erholungsort. Für die Stadt geht es darum, einen Kompromiss zu finden. Für die Bürger und die Wirtschaft, betont Jung.
Das CISPA ist eine Jahrhundertchance für St. Ingbert. Wir brauchen zukunftsfähige Arbeitsplätze und da muss man abwägen, arbeiten hier noch Menschen in ein paar Jahren oder haben wir nur noch Bäume? Dann fallen leider ein paar Bäume der Straße zum Opfer, die aber an anderer Stelle auch wieder aufgebaut werden können.
Die Bürgerinitiative erwartet, dass die Stadt das Verkehrskonzept nochmals ganzheitlich überprüft. Ob es eine andere Lösung gibt und der Wald erhalten bleibt, wird sich wohl erst im Frühjahr entscheiden.
In St. Ingbert formiert sich Widerstand von Anwohnern gegen eine geplante Straße, eine Verbindung zum neuen CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit. Eine Bürgerinitiative kritisiert, dass der Straße eine Waldfläche zum Opfer fallen würde. Wir sprechen im Moment ja viel über Abschiebungen bei uns, auch im Saarland. Bei einigen Fällen kann man aber nur den Kopf schütteln. Zum Beispiel bei einer libanesischen Familie, die gut integriert ist, gelernte Krankenpfleger sind. Wir haben ja schon über den Fall berichtet. Jetzt gibt es da Neuigkeiten. Die saarländische Härtefallkommission will sich beim Innenminister, also Reinhold Joost, dafür einsetzen, dass die Familie bleiben darf. Die Kommission, zur Erinnerung, ist das Gremium, das Menschen, die abgeschoben werden sollen, doch noch zu einem Bleiberecht verhelfen kann. Meine Kollegin Sabine Wachs hat den Fall recherchiert. Sabine, die Familie soll bleiben dürfen im Saarland. Aber warum eigentlich? Denn ja, nach den Richtlinien müssten sie doch Deutschland verlassen.
Das ist richtig. Die Familie, die stammt ja aus dem Libanon. Und als die 2021 nach Deutschland und dann ins Saarland gekommen sind, da war der Libanon noch ein sogenanntes sicheres Herkunftsland. Das heißt, damals war da noch kein Krieg. Und wenn Menschen aus einem sicheren Herkunftsland nach Deutschland kommen, dann haben sie kein Recht auf Asyl oder einen anderen Schutzstatus. Es sei denn, sie werden zum Beispiel politisch verfolgt. Mhm. Und das hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Familie eben nicht gesehen. Die hat damals davor gesprochen und hat vorgebracht, dass die Hisbollah, also die islamistische Miliz, die jetzt gegen Israel im Libanon kämpft, ihre Tochter rekrutieren wollte. Aber das allein sei kein Asylgrund, hieß es dann damals. Und dagegen hat die Familie geklagt, durch viele Instanzen, hat verloren und am Ende dieses Rechtswegs dann eben die Härtefallkommission angerufen.
Und die kommen zu dem Schluss, dass die Familie bleiben sollte, weil sie gut integriert ist. Die Eltern haben sehr schnell Deutsch gelernt. Die Tochter ist mittlerweile ein Teenager, geht zur Schule, ist ein Sportverein.
Genau, und wichtig ist auch, die Eltern sind gelernte Krankenpfleger. Das heißt, sie haben auch eine Arbeitserlaubnis beantragt und sobald die genehmigt ist, dürfen die beiden dann auch hier im Saarland arbeiten und sie haben gute Chancen, Stellen zu finden. Auch das ist eben ein wichtiger Punkt bei so einer Entscheidung der Härtefallkommission. Die Frage, kann sich die Person, in dem Fall jetzt diese libanesische Familie, selbst finanzieren? Und hier ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das klappen wird.
Das heißt, es gibt Gründe, warum Menschen, also Ausländer, die zu uns ins Saarland kommen, doch bleiben können, obwohl sie rein rechtlich gesehen keinen Anspruch auf Asyl haben und abgeschoben werden müssten.
Ja. Also wenn die Menschen erstmal da sind, auch wenn sie eigentlich gar nicht hätten kommen dürfen, sich dann aber bemühen, sich integrieren, wenn sie gut Deutsch lernen, sich wie die libanesische Familie vielleicht sogar noch ehrenamtlich engagieren, das tun nämlich beide Eltern im medizinischen Dienst in der Landesaufnahmestelle. Mhm. Und dann hat so ein Antrag bei der Härtefallkommission eben gute Chancen. Anders wäre das jetzt zum Beispiel, wenn eine Person straffällig geworden ist. Das ist dann nämlich unter anderem auch ein Ausschlussgrund für einen Antrag bei der Härtefallkommission.
Bei der libanesischen Familie ist das aber nicht der Fall. Sie soll bleiben dürfen. Am Ende entscheidet jetzt der Innenminister.
Genau, der hat da das letzte Wort. Durch sein Amt als Innenminister darf Reinhold Joos das sogenannte Gnadenrecht ausüben. Das heißt, er kann diese Abschiebung, die ja schon angeordnet ist, aufheben und der Familie einen Aufenthaltstitel zusprechen. Das kann er, das muss er aber nicht. Wenn er anderer Ansicht ist als die Härtefallkommission, dann muss er das der Kommission zwar begründen, aber die Abschiebung würde dann trotzdem vollzogen werden, beziehungsweise die betreffenden Personen müssten freiwillig ausreisen.
Vielen Dank, Sabine Wachs, für die Infos. Wir bleiben natürlich an dem Fall der libanesischen Familie dran. Um die Zukunft des Missionshauses in St. Wendel gibt es Streit. Der schwelt schon seit gut einem Jahr. Es gibt einen Investor, der will auf das Areal der Steyler Missionare ein Hotel bauen und eine größere Wohnsiedlung am Hang auf dem Weg zum Missionshaus. Genau die ist laut Beschluss der obersten Behörde des Saarlandes aktuell so aber nicht machbar. Eigentlich hat das die Stadt auch gewusst. Trotzdem gibt es diese Pläne. Unser Reporter Markus Persson ist deswegen nach St. Wendel gefahren, um dort zu klären, ja, was denn da der Hintergrund ist. Markus, du hast ja auch mit den Zuständigen im Rathaus gesprochen. Was sagen die denn jetzt dazu?
Ich würde sagen, man gibt sich hier sehr entspannt im Rathaus. Ich habe eben die Gelegenheit gehabt, mit Bürgermeister Peter Klär zu sprechen und der sagt, man hätte hier im Rathaus seine Hausaufgaben gemacht und sei in Sachen erlaubter Bebauung eigentlich auch schon klar und dass das alles auch im Stadtrat vorgelegt worden wäre, was sozusagen in der Frist im Rathaus eingegangen wäre.
Also der Rat ist informiert worden über alle Stellungnahmen, die in der vorgegebenen Frist eingegangen sind. Das ist komplett dem Rat vorgelegt worden als Information, nicht als Beschlussfassung, denn es haben ja noch zwei gefehlt, nämlich die der Oberen Bauaufsicht und des Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz.
Ja, und eben dieser Brief der obersten Baubehörde, der ist wohl Anfang Oktober dort eingegangen, hat aber dann offensichtlich nicht in die Frist zur nächsten Ratssitzung gepasst. Und damit war das Ganze halt nicht im Rat drin gewesen, dass die Baubehörde hier Einspruch einlegt.
Klingt alles sehr technisch. Was sagt denn die Opposition, also die SPD im Stadtrat und eine BI?
Ja, die Bürgerinitiative und natürlich auch die SPD im Stadtrat als Oppositionsfraktion, die sind entsprechend sauer. Also die SPD sagt, wir wurden hier nicht zeitnah informiert, man hätte uns früher Bescheid sagen können. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Die haben so das Gefühl, dass ihnen Informationen vorenthalten werden. Und Fraktionschef Marc-André Müller, mit dem konnte ich eben noch telefonieren, der sagt auch, man hätte im Februar hätte seine Fraktion quasi auf diese Probleme schon hingewiesen, dass zu viel Wohnraum oder potenzieller Wohnraum in St. Wendel ausgewiesen ist, im Nutzungsplan. Das wäre aber ignoriert worden und die Bürgerinitiative, die fühlt sich hier sowieso nicht wahrgenommen, sagt Anton Stiel.
Dass wir jetzt vor den Mitgliedern des Stadtrates an das Schreiben der OBB gekommen sind, zeigt ja schon, dass hier sehr wahrscheinlich nicht mit sauberen Mitteln gearbeitet worden ist die ganze Zeit. Und wir haben das die ganze Zeit erlebt. Wir wollten unser Konzept im Stadtrat vorstellen, das ist abgelehnt worden. Alle Aktivitäten, die wir durchführen wollten, sind permanent abgelehnt worden.
Also da hört man mehr als Unverständnis raus. Aber auch da sagt Bürgermeister Klär, er hätte von diesen Wünschen, von dieser Vorstellung dieses BI-Projekts für das Missionshaus so nichts gehört. Und da wäre auch nichts an die Verwaltung herangetragen worden. Also er weiß da eher von nichts.
Aber hat die Stadt St. Wendelin jetzt zu viel Wohnraum ausgewiesen oder nicht?
Ja, das ist so ein bisschen, geht ein bisschen hin und her, muss man ganz ehrlich sagen. Und Peter Klär sagt jetzt, zumindest was die Planung angeht, wäre das schon geregelt. Aber dann schiebt er dann doch noch hinterher.
Also im nächsten Stadtrat werden zwei Flächennutzungsplangebiete aufgehoben, die nicht mehr in die Bebauung kommen sollten. Einer ist schon so gut wie sicher beschlossen, da gibt es ja schon Bebauungsplanentwürfe und ein anderer wird noch vorgelegt, aber dennoch Wohnbebauung an sich haben im Moment 4 Stück in der Bearbeitung und die wollen wir zum Abschluss bringen.
Also der Stadtrat hat also Änderungen vom Flächennutzungsplan noch zuzustimmen und es müssen also auch noch Bauflächen, mögliche Bauflächen in St. Wendel eliminiert werden.
Aber der Bürgermeister hält an dem Projekt fest, sehe ich das richtig?
Ah, ja, absolut. Er sagt,
St. Wendel muss ja wachsen. Wenn das Saarland schon nicht wächst, wollen wir wenigstens, dass St. Wendel einen positiven Akzent setzt im Saarland. Und deshalb ist das hier ein völlig modernes, dynamisches Wohngebiet. Komplett anders als die reinen, nüchternen Wohngebiete. Es ist ein Mehrwert für St. Wendel und für die Region. Deshalb machen wir das ja und ich hoffe, dass der Rat dem Vorschlag auch folgt.
Ja, wie der folgt, das werden wir dann vielleicht schon in der nächsten Stadtratssitzung erfahren, weil dann vielleicht auch die Änderung vom Flächennutzungsplan dort in der Tagesordnung auftauchen wird. Aber die andere Frage, die sich vielleicht auch ein bisschen stellt, ist so, laut dem grundsätzlichen Landesentwicklungsplan für Saarland gehen wir davon aus, dass unsere Bevölkerung immer weiter zurückgeht und auch gerade im Landkreis St. Wendel generell wird sie am schnellsten schrumpfen. Also die Frage ist, ob man jetzt mit so einem Projekt wirklich ein Plus in der Stadt erzeugen kann. Das muss man zumindest mal abwarten.
Der Streit um die Zukunft des Missionshauses in St. Wendel geht also weiter. Markus Persson hat berichtet. Die Herzenssache von SR und SWR unterstützt Projekte für Kinder. Dafür sammeln wir über das ganze Jahr Geld. Zum Beispiel auch bei unserem SR3-Treffpunkt-Ü-Wagen. Und in dieser Woche stellen wir ein paar dieser Projekte vor, damit Sie wissen, wohin Ihre Spende geht. Zum Beispiel nach St. Wendel. Da ist am Adolf-Bender-Zentrum das Projekt Ein Teil von dir, ein Teil von mir, so ist der Name, gestartet. Dabei sollen Kinder mit und ohne Migrationsgeschichte lernen, wie man sich einbringt und wie Zusammenarbeit in einer Gruppe funktionieren kann. Demokratie also im ganz Kleinen. SR3-Reporter Aaron Klein hat das Projekt in der Nachmittagsbetreuung der Johannes-Gutenberg-Schule in Schwalbach besucht.
Die Fünft- und Sechstklässler in der Nachmittagsbetreuung packen Buntstifte, Zeichenblöcke und die Kunstwerke der vergangenen Woche aus. Wie das von Fünftklässlerin Sophie.
Wir müssen da unser Traumhaus machen, wie wir unser Traumhaus halt vorstellen.
Jeder hat sein eigenes Traumhaus dabei, auf Papier. Und jedes sieht anders aus.
Also meins besteht eigentlich nur aus so in der Natur halt, mit ganz vielen Tieren. Kinozimmer. Ich habe hier einen Pool und eine Katze. Mein Traumhaus ist eigentlich nur, dass ich und meine Eltern und mein Bruder ein Zimmer haben, dass wir genügend Platz haben und ich will noch einen Garten dazu und eine schöne Aussicht.
Und auch heute sollen wieder Traumhäuser gemalt werden.
Okay, los geht's.
Aber aus vielen persönlichen Traumhäusern wird heute ein Gemeinschaftsprojekt, erzählt Projektbegleiter Johannes.
Heute haben wir eine Einheit, da geht's darum, in der Gruppe gemeinsam ein Traumhaus zu malen und wie sich jeder vorstellen kann, hat jeder Mensch so eine andere Vorstellung von einem Traumhaus und da muss man sich auf ein paar Sachen einigen und Kompromisse und so finden. Gibt es einen Pool oder nicht? Gibt es eine Garage oder nicht? Also so Sachen, die man sich gut vorstellen kann. Ja, welche Form hat das Haus? Wo steht das? Wie groß ist es? Welche Zimmer gibt es? Das sind so Streitpunkte und dann zeigen sich so Sachen, die es in Gesellschaften auch gibt. Wie wird sich geeinigt? Gibt es Kompromisse? Setzt sich jemand durch, ohne die anderen zu fragen? Wird jemand ausgeschlossen? Die Dinge kann man dort auch so ablesen in dieser Einheit.
Bei Sechstklässlerin Abea und Fünftklässlerin Sophie läuft das mit der Kompromissfindung schon ganz gut.
Wir sollen im Team arbeiten.
Also wir kommen schon gut zurecht.
Ja?
Wir einigen uns halt alles, was da drauf ist und dann klappt es.
Und dann klappt das. So wie in einer funktionierenden Demokratie. Und Projektbegleiter Johannes sagt, genau darum geht's.
Im Projekt Ein Teil von dir, ein Teil von hier geht's darum, ja, Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft kennenzulernen. Zum Beispiel mit gemalten Häusern. Ja, Konfliktlösung und Kompromisse zu finden, das sind ja Sachen, die es in Demokratien auch gibt und die kann man auch an einem gemeinsamen Traumhaus lernen.
Und schon ist die Zeit, Traumhauskompromisse zu finden, vorbei.
Dann Stifte weg.
Und lief alles reibungslos?
Ihr habt ganz am Anfang euch besprochen und da habe ich gehört, ihr wollt ein Haus, was im Zoo steht, was im Wald steht und in der Stadt. Wie habt ihr das besprochen?
Wir haben dann geeinigt, wie wir es machen. Und jetzt ist es so ein bisschen in der Stadt, ein bisschen im Wald, ein bisschen im Zoo.
Also ihr habt einen Kompromiss gefunden.
Der Kompromiss fürs gemeinsame Traumhaus ist gefunden. Fast genauso, wie das in einer Demokratie auch laufen sollte. Und noch was Gutes hat eine Demokratie. Keiner muss alleine arbeiten, weiß auch schon Fünftklässlerin Isra.
Ist es in der Gruppe mehr Spaß gemacht oder machst du alleine mehr Spaß?
Gruppe. Weil in Gruppe kannst du sprechen miteinander und wenn alleine bist du, kannst du nicht machen, nur malen.
Ja, und malen wird ja auch irgendwann langweilig, aber das Traumhaus, das hörte sich wirklich toll an. Kinder lernen, wie Demokratie funktioniert, im Kurs von Ein Teil von dir, ein Teil von mir, gefördert von der Herzenssache, der Hilfsaktion für Kinder von SR und SWR.